Dup, dup. Matthäus 18, glaube ich. Matthäus 18, Vers 15. 14 haben wir aufgehört letzte Woche. Letzte Woche haben wir gesehen, ging um Demut, ne? Und Kapitel 18 bis 19, Vers 15, sind jetzt nicht unbedingt Geschichten, sondern es ist eher eine Theologie, also eher eine Lehre, eine praktische Anwendung für uns. Also von daher ist es vielleicht nicht so spannend, aber doch super wichtig. Und zwar geht es hier, da hat Jesus seine Jünger, wie sie sich verhalten sollen als seine Nachfolger und als Leib untereinander. Also es geht um die Gemeinschaft, die Gemeinde, ne? Uns weltweit. So. Und das Erste, was er gesagt hat, das Wichtigste, was zuallererst kommen soll, war Demut. Das haben wir gesehen von 18,1 bis 14. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst, ne? Sagt Paulus. Wir haben gesehen, wie wichtig das ist, dass wir nicht versuchen, der Größte zu sein und am wichtigsten, sondern dass wir versuchen, kleiner zu werden und Gott einfach machen zu lassen. Nur uns zu akzeptieren, den Plan, den er nun mal hat mit jedem von uns. Ne? Wahre Größe ist nicht, wie sehr er uns benutzt oder wie viel Frucht wir bringen, ne, fürs Reich Gottes, sondern wir haben gesehen, dass Hingabe und Liebe so ein, ne, der Dienst an jemand anderen, so dieses sich selbst zurückstellen, um jemand anderen Vorzug zu geben, so ein, das ist wahre Größe im Reich Gottes. Ne. Jesus war super demütig, so ist ein Vorbild für uns alle immer noch. Ne. Weil er sagt zu seinen Jüngern, dass er uns immer noch die Füße wäscht hier, bis wir verherrlicht sind im neuen Leib, wo wir nicht mehr gewaschen werden müssen. Nie wieder. Wo es keinen Dreck mehr gibt. Keine Sünde. So, das sind. Und heute geht er zum nächsten Punkt, Ehrlichkeit und Offenheit. Ja, uns ist wichtig, dass wir demütig hier untereinander sind, und uns gleichwertig schätzen. Ja. Und es ist aber auch wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander sind. Und lass uns nochmal lesen, weil das hängt ja alles zusammen und hier gibt es Verse drin, die von Christen einfach rausgezogen wurden und als Lehre hingestellt. Ne? Aber mir ist immer wichtig, im Kontext zu bleiben. Ne? Und manche Verse, wenn man sie liest, dann machen die den Eindruck, dass sie was vermitteln, was bestimmt ist. Ne? Das kennen wir alle. Aber wenn das im Kontext liest, dann macht es einen ganz anderen Sinn. Ne? Und so entstehen ja auch Irrlernen oder falsche Doktrinen. So. Also lassen Sie mal lesen, 18, Vers 12. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen? Ne, das schwarze Schaf. So. Lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sag euch, er freut sich drüber. Mehr als über die 99, die nicht verirrt waren, ne? Die im Glauben stark geblieben sind. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Ne? Er redet hier nicht über Christen, sondern über wiedergeborene Menschen. Das ist ein großer Unterschied heutzutage. Ne? Die, die in seiner Herde sind und die ihn angenommen haben als Hirten und die auch ihm folgen, seiner Stimme, und sich von ihm weiden lassen und das Futter nehmen und die Tränke, so die er gibt, der Hirte, ne? So, das sind seine Schafe. Die hören auf seine Stimme, ne? So, und die nennt er auch beim Namen. So, und wir sind alle Menschen, wir sind alle schwach. Und er sagt, oh, das ist so schön. Jesus selber sagt, das Kleinste von all meinen Schafen, ne, ist trotzdem so kostbar. Ne? Der Vater lässt nicht zu, dass eins von seinen Schafen, die er erkauft hat, verloren geht. Das ist sein Wille. Und was der Vater will, das tut er. Ne? Um auf den Text bezogen, gehen wir jetzt weiter. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Also jetzt gibt es ein Problemschaf. Jesus sagt, wie sollen wir uns verhalten, wenn wir Streitigkeiten untereinander haben als Glieder? Ne? Und das ist ganz wichtig. Er sagt hier, wenn ein Bruder an dir gesündigt hat, dann geh du zu ihm und weise ihn zurecht. Also weise, leite ihn zur Richtigkeit, ne? Zum Recht hin. Also versuch ihm in Liebe, in Gnade, in Demut, weil du weißt, dass du selber zu allem fähig bist und selber sündigst, ne? Also in Jesus seine Liebe, in Sanftheit, in Barmherzigkeit und Gnade und Demut weise ihn darauf hin, dass er was Falsches gemacht hat und dich verletzt hat oder gesündigt hat an dir. Ne? Und kennt ihr das? Habe ich schon gemacht. Dass ich ein Problem habe, weil ich verletzt wurde von einem Bruder und einer Schwester und ich gehe zuerst weil ich so bitter bin irgendwie, ne, und das rauslassen möchte, gehe ich nicht zu dieser Person, die es betrifft, sondern gebe es als Gebetsanliegen zu irgendjemand anderes. Im Endeffekt ist es nur Tratschen, ne, weil ich damit sage, guck mal, der oder die hat das gemacht, ne, musst beten für die lebt in Sünde oder der, ne. Aber Jesus sagt hier was ganz anderes. Er sagt hier, nee, nee, das allererste, was du zu tun hast, ist, dass du persönlich, wenn du Sünde siehst bei jemandem, der jemanden wegführt von Gott, ne, oder an dir sündigt, gehst du alleine zu dieser Person und sagst dir das. Versuchst ihren Blick oder seinen Blick wieder auf mich zu richten. Ist ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Und ich kenne das. Aber das ist was echt Schweres. Zu einer Person zu gehen, wo du weißt, sie lebt in Sünde, ne, und sie darauf anzusprechen, das ist was, was keinen Spaß macht. Das ist was, wo man sich demütigen muss vorher. Weil ich gehe da mit der Angst hin, oh, entweder lehnt mich die Person ab, ne, und ich mache mich schlecht in deren Augen und die reden nicht mehr mit mir oder ist sauer auf mich oder sonst was, ne, oder ist mir einfach zu anstrengend. Also lasse ich's. Faulheit. Ne? Und ich denke, was zuallererst kommen muss, bevor man überhaupt zu einer Person geht und was automatisch passiert, ist, dass man erstmal ins Gebet geht und zu Gott geht mit diesem Problem, das man hat. Ne? Ich meine, wer dich verletzt, und das werde ich, sobald du verheiratet bist, wirst du ständig verletzt. Ne? Da lernt man kennen, dass jeder Mensch einfach nur Mensch ist. Ne? Und da sind Gefühle nun da. Und wenn man verletzt ist, dann muss man mit den Gefühlen irgendwie umgehen können. Und das Erste, was man machen sollte, ist, seine Gefühle zu Gott zu bringen. Zu sagen, das hat mich verletzt oder diese Person lebt in Sünde und ich sehe, wie die immer weiter von dir abfällt. Oder wie die andere Person in der Gemeinde mit reinreißt oder mich zur Sünde führt. Wie Paulus gesagt hat, wenn du in Freiheit lebst, dann wirft deine Freiheit nicht auf jemanden, der dort nicht frei ist, in manchen Bereichen. Ne? Du führst einen der Kleinen zur Sünde und damit musst du die Schuld tragen. Ne? Damit sündigst du. Es gibt so viele Arten, wie man einander sündigen kann. Ne? Und zuallererst zu Gott gehen, ihm das geben. Vielleicht macht ja der Heilige Geist schon und überführt. Und ich habe das oft erlebt, dass der Heilige Geist mich überführt hat, von Sünde. Und ich bin dann zum Bruder oder zur Schwester gegangen und habe von mir aus gesagt, ey, es tut mir leid, ich habe an dir gesündigt. Haben wir alle bestimmt schon mal gemacht, ne? Wo du einfach nicht anders kannst. Der Heilige Geist redet ja an uns ganz lebendig. Das heißt, auch ohne Menschen macht er uns breit, ne? Also bin ich zu der Person hin und habe gesagt, hey, es tut mir leid, ich habe gesündigt an dir. Ich habe in dem Bereich gelogen oder ich habe dich dort gerichtet oder was weiß ich, was da alles schon passiert ist. Ne? Aber hier geht es um einen Bruder und eine Schwester, die nicht bußfertig ist. Jetzt geht es um jemanden, der hört, dass er in Sünde lebt oder das Falsches gemacht hat, aber nicht umdrehen möchte davon. Geh's mal weiter. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also mit welcher Motivation sollen wir zum Bruder oder Schwester gehen, wenn wir ermahnen? Nicht um ihn zu richten, nicht um ihn runterzudrücken oder uns zu profilieren, sondern um ihn zu gewinnen. Das ist die richtige Herzenseinstellung. Wir haben ja gelesen, der Vater möchte nicht, dass eins von seiner Kleinen verloren geht. Er geht diesen einen Schaf, das gerade am verloren gehen ist, hinterher und holt es wieder zurück. Das ist die Liebe, die er hat, und die müssen wir auch untereinander haben. Und hier geht es nicht um Sünden, so ein, wo wir für uns sagen, so, das ist nicht erlaubt. Oder das gefällt mir nicht. Oder das passt nicht in mein christliches Bild, wie man sich verhält. So. Es gibt Christen, die haben von Natur schon diese Gabe oder diese Charaktereigenschaft zu kritisieren und zu ermahnen und zu korrigieren. Ne? So, das ist so. Das ist drin und das ist eine wichtige Eigenschaft, die von Gott ist. Ne? Andere haben genau das Gegenteil. Eher diese Richtung aufzubauen, zu trösten, ne? Irgendwie so Seelsorge. So, und andere haben eher die Aufgabe zu lernen. Ne? So, und können Dinge einfach simpel aussprechen. Kigo-Leiter brauchen sowas. Ne? So, oder andere haben die Aufgabe, haben eher das zu dienen. So, und von Natur aus schon fällt ein Glas Wasser um, das sind die ersten, die mit dem Wischer ankommen. Ne? So, und jeder von uns anders, aber unsere Stärken können auch unsere Schwächen sein. Ne? So, und ich kenne Christen, die zu mir gekommen sind und die immer ermahnen und immer gleich sagen, ah, das ist falsch und das ist nicht gut und das könnte man besser machen und so. Ne? So, aber hier geht es nicht um uns, sondern hier geht es um Sünden, die wirklich von Jesus wegführen. Ne? Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Jesus sagt dir, du gehst zu der Person hin und du redest mit ihr. Und ich glaube nicht, dass man nur einmal hingeht und das sagt und dann holt man gleich Zeugen, ne? Okay, komm mit, so, sondern dass man schon mehrmals probiert, irgendwie den Bruder oder Schwester wieder zurückzuführen, ne? So ermahnen, immer kleine Winks gibt. So, auch wenn diese Person nicht umdrehen möchte von der Sünde, Paulus hatte das bei den Korinthern, wo dieser eine Typ mit seiner Schwiegermutter ins Bett geht, ne? Und die ganze Gemeinde ist stolz drauf, dass er sie nicht ermahnt, sondern das duldet, ne? Und Paulus sagt so, hey, das ist Sauerteig, ihr, die ganze Gemeinde wird dadurch, ne? So, und die Gemeinde kommt in ein schlechtes Bild. So, der muss raus, weil er nicht umdrehen möchte. Ne? Und da ist dann die Frage, okay, du nimmst dir zwei oder drei Zeugen, aber was sind das für Leute? Sind das die, wo du genau weißt, ah, die haben genau die gleiche Doktrin wie ich, genau die gleiche Meinung, ich weiß schon genau, wie es ausgeht. Und die kommen dann an und wir stehen zu dritt da und preschen auf den einen. Oder ist es in Demut, dass man vielleicht sich Leute nimmt, wo man weiß, so, okay, die sind unparteiisch. Ne? So, und die stehen da außen rum. Und wenn ich Zeugen hole, wenn ich wirklich jemanden ermahnen muss, so musste ich in dem Fall so noch nicht, so dann hoffe ich, dass ich mir Zeugen aussuche, die unparteiisch sind, wo ich weiß, okay, vielleicht bin ich ja falsch. Ne? So, und die ermahnen mich dann. Ne? Und das andere ist, wenn ich Zeugen mitnehme, dann sollte man nicht so viel sagen, sondern hier war das schon mal, doch, hatte ich schon mal. So eine Person, mit der ich Probleme hatte, wo ich wusste, okay, und der wollte auch nicht umdrehen. Und dann saß man halt hier nach dem Gottesdienst. Und da waren dann zwei bis drei Leute von uns hier, wo ich wusste, okay, die kennen die Bibel, Jesus ist wichtig, ne? Und die sind auch schon reif genug, einfach geistlich dann auch was zu sagen, wenn ein Thema fällt. Ne? So, und dann habe ich das Thema angesprochen. So, ne? Und dann hat derjenige drüber geredet und die anderen haben gehört. Und dann hat der andere, der da saß, sein Statement reingebracht, als er die Fakten gehört hat, ne, und hat gesagt, ah, aber die Bibel sagt so und so. Ne? So, und da nimmst du dir zwei oder drei Zeugen. Du machst es öffentlich, aber in einer bestimmten Runde. Ne? Das muss gar nicht so sein, dass du einen Termin machst. So, jetzt komme ich mit zwei, drei Zeugen an. Ne? So, wir sind ja Familie. Ne? Es ist einfach, dass du die Sache dann lauter machst, in einer Situation, wo du weißt, okay, hier wird jetzt entschieden von mehreren Personen, die das hören und geistlich abschätzen können, ob das wirklich der Fall ist. Ne? Vers 17. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Also, wenn er hört und sagt, ja, ich weiß, dass das Sünde ist und gegen Gottes Wille und so weiter, aber ich will damit nicht aufhören. Oder er oder sie hört und sagt, nee, für mich ist das keine Sünde, auch wenn die Bibel das sagt. Ne? So, dann muss es vor der Gemeinde gebracht werden. Das heißt, die Ältesten oder die ganze Gemeinde, ne? Das heißt, die Sache wird angesprochen, vor allem, damit alle erfahren, wie diese Person denkt, bei Irrlehrern zum Beispiel oder so, ne? So, das muss einfach laut und klar dann sein, dass die ganze Gemeinde entscheiden kann, ne? So, und erbauen kann. Und denk dran, selbst bei demjenigen, der in Sünde verharren möchte, das ist dieses Schaf, das Jesus nachgeht und das würde er unbedingt in die Herde reinbringen möchte. Ne? Und wenn wir ermahnen, dann um diesen Bruder oder die Schwester wieder zu gewinnen für Jesus. Das ist alles Liebe und Gnade. Es ist nicht richten und du machst was falsch und entweder drehst dich um oder tot für mich, ne? Sondern das ist alles ein geistlichen Blick dafür, dass derjenige sich selber gerade schädigt und vielleicht noch andere mitreißt. So, und der Wunsch danach, dass dieser Teil im Körper, der krank ist, wieder gesund wird. So, nur weil ich einen Knieschaden habe vielleicht, habe ich nicht, aber könnte ja sein, hacke ich mir nicht das Knie ab. Ne? So, ja, das war ein dummes Beispiel. So, meine Mandeln, die haben mich so lange gequält, aber trotzdem wollte ich sie erstmal noch drin lassen und gucken, vielleicht werden sie ja wieder gesund. Ne? Wurden sie aber nicht, haben mich immer kranker gemacht, also musste ich dann die Entscheidung nach langem warten und drüber nachdenken, habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, jetzt müssen sie raus. Ne? Jetzt bin ich wieder gesund. So, ne? Aber das ist trotzdem eine Sache, wenn man sich von einem Glied trennt, so ist es nichts Leichtes. Lesen wir weiter. Also die ganze Gemeinde soll dann hören. 17. Ja, hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Und hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und dein Zöllner. Und das sind harte Worte. So, wie gesagt, meine Mandeln mussten raus. Die haben alles in mir krank gemacht. Ne? So, und mein ganzer Körper hat sich nur noch damit beschäftigt, gegen diesen Infekt in diesen einen Bereich meines Körpers zu kämpfen. Dadurch hat er keine Kraft und keine Möglichkeit mehr und keine Energie mehr, um sich für andere Sachen zu beschäftigen, ne, damit die nicht krank werden. Und so sagt Paulus auch so, und dieses kranke Glied, das muss einfach raus, sonst wird der ganze Leib krank und wir beschäftigen uns nur noch drum. Und mir ist das schon passiert, ich weiß genau, worum es hier geht. Ein Mensch, der sagt, dass er in Jesus ist, aber nicht Jesus entsprechend lebt, so, und du investierst deine ganze Zeit und alle Energie nur noch darauf. Ne? So, und diese Person nimmt immer mehr ein, das ist wie ein Parasit. Ne? So, und Paulus sagt ja, nee, aus Liebe müsst ihr diese Person rausbringen. Warum? So, ganz einfach, weil diese Person ist zum ersten Zeugnis für uns als Gemeinde. Und so wie der oder diejenige sich draußen benimmt, so sehen auch die Christen oder die Nichtchristen dann und denken, wir sind so. Ne? So, und jeder von uns ist Vertreter Jesu und Stellvertreter und offenbart Gottes Charakter und Herrlichkeit. Ne? So, und wenn jemand lebt wie die Welt oder noch schlimmer, so, und aber sagt, er ist Christ, ne, und alles ist toll und Gott ist in seinem Leben und redet mit ihm, so, und dann guckt die Welt ihn an und denkt so, warum soll ich denn Christ werden? Ich meine, du lebst doch genauso wie wir. Ne? Ich hatte mal den Fall, jemand, der sich bekehrt hat, hat gesagt, er ist Christ, so, und hat das jedem erzählt und gleichzeitig saß er da mit seinen Leuten, während er das erzählt hat und kifft und hat sexuellen Verkehr mit Leuten da, obwohl andere noch nebenan schlafen, also eine Matratze weiter im gleichen Raum. Ne? Das ist ein total krankes, kaputtes, perverses Leben. Ne? Das funktioniert so einfach nicht. Sagte, will er nicht umkehren und in dieser Sünde verharren? So, und hier geht es nicht darum, einen Film zu kopieren oder so. Ne? So, hier geht es nicht um Sünde. Ziel ist nicht, das Problem hier ist nicht die Sünde von der Person, so schlimm es auch ist. Zum Beispiel jemand, der sagt so, ich gehe gerne Puff. Ne? Das verträgt sich einfach nicht mit Gottes Wort. Ne? So. Und wenn diese Person nicht umdrehen will, ne, so, dann ja, müssen wir halt als Gemeinde sagen, okay, tut mir leid, aber so funktioniert das nicht. Ne, das schadet dir und das schadet uns im Endeffekt. So, ne? Aber das Problem hier ist nicht die Sünde von der Person, die es verübt, sondern das Problem ist, dass die Person unbußfertig ist. Weil ohne Buße, ohne ein Umdrehen, ohne eine Bereitschaft und eine Erkenntnis kommt keine Gnade und keine Vergebung. Ne? Und diese Unbußfertigkeit von dieser Person ist das Problem. Wir sind alle Sünder. Wir dürfen überhaupt niemanden ansprechen. Die Gemeinde wäre leer. Es gäbe keine Christen mehr auf der Welt. Wir wären alle rausgeschmissen, müssten uns dann selber rausschmeißen, der Letzte, der da sitzt. Ne? Weil wir alles Sünder sind und immer noch sündigen. Ne? So ein altes Problem, kann ich die Sünde sein? Ich bin Sünder immer noch, aber ich bin bußfertig. Ich will nicht sündigen und ich kämpfe dagegen an. Ich bin nicht zufrieden damit. Und das ist halt der Unterschied. Ne? Es geht nicht darum, dass jemand sündigt, sondern es geht darum, dass jemand nicht umdrehen möchte von dieser Sünde. Und das darf man echt nicht vergessen. Das ist wichtig. Hier ist alles Liebe. Also nicht vergessen, Ziel ist nicht das Bloßstellen von dieser Person, sondern das Ziel ist das Gewinnen, sagt Jesus. Ja. Wieder gewinnen. Und lasst uns mal einen Vers lesen in 1. Korinther 5, haben wir gelesen, als wir durch Korinther gegangen sind. Nee, Vers 4. glaube ich. Den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus vereinigt hat. Ah ja, dann. Vers 5. Dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Also hier geht es gerade darum, dass Paulus zu der Gemeinde sagt, wenn Sünde eine Gemeinde ist und der dreht nicht um von seiner Sünde, dann soll er aus der Gemeinschaft rausgeschlossen werden, mit dem Ziel, dass er dem Satan übergeben wird, damit der Satan sein Fleisch richte. Ne, diese fleischliche Gesinnung und ein Christ ohne Gemeinde und ohne Gemeinschaft, der im Fleisch ist, sein Fleisch wird einfach ihn übermannen. Gott nimmt seine Hand weg. Und lässt ihn einfach machen, was er will und was er nicht will. Ne? Er hat keine Kraft mehr, weil er ohne Gott ist. Ne? Und Gott lässt diese Person laufen, aber er geht ihm nach. Das ist das verlorene Schaf. Und er geht diese Person nach, bis die Person an dem Punkt ist, wo er es erkennt wieder. Ich muss umkehren von meinem Weg. Ne? Das ist nicht das, wo ich sein möchte. Das ist falsch. Ne? Und wenn die Erkenntnis kommt, sagt Paulus, dann sollte die Person wieder mit Freude aufgenommen werden. Weil das ist ja das Ziel. Darum lässt man ja jemanden gehen, so damit der Geist nicht verloren geht, damit die Person wieder zurückkommt, aber im Geist, umgedreht. Und wenn es die Gemeinde nicht schafft, dass die Person erkennt, weil es zu hartherzig ist oder zu fleischlich, dann macht Gott das. Weil Gott hat auch Satan unter Kontrolle und benutzt ihn als Werkzeug. Also auch da diese Gemeindezucht ist Liebe. Und oh, die schlimmste Gemeindezucht, die ich kennengelernt habe in meinem christlichen Leben, ist hier in Görlitz. Also Gemeindezucht ist hier echt groß geschrieben. Hier sind echt so viele Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, die rausgeschmissen wurden. Aus verschiedensten Gründen. Die sind dann mal hier gekommen, mit denen habe ich Kontakt, die sind verletzt. Ne? Der eine habe ich schon erzählt, aber das ist halt echt, das werde ich mein Leben lang, glaube ich, predigen, also erzählen. Als Beispiel. Ne? Hat sich verliebt in eine nichtchristliche Frau. War in einem Lobpreisteam. Ne? Das ist nicht okay. Ist klar. Ne? Er hatte Sex mit ihr. Ist auch nicht okay. Als Christ. Ne? Und sie wurde schwanger. Ne? Und die Gemeinde hat ihn dann rausgeworfen. Ne? Weil er sie nicht verlassen wollte. Und die Gemeindeleitung hat ihm einen Brief geschrieben und hat reingeschrieben, Jesus hat dich jetzt nicht mehr lieb. Ne? Und das ist genau das, was Gemeindezucht halt nicht ist. Ne? Das, was sie machen, ist, denjenigen rauszuwerfen und so zu behandeln, als ob er nicht mehr mit Jesus ist, weil er gerade fleischlich und weltlich lebt. Ne? Aber das ist dieses Schaf, dem Gott ja nachgeht und wieder zurückbringen will zur Herde. Jesus hat ihn hundertprozentig lieb. Ne? ist schrecklich. Und das ist nicht das, was Paulus hier meinte. Ne? Und das ist auch nicht das, was Jesus meint oder Gott meint. So. Vers 19. Weiter sage ich euch, wenn zwei, ah ne, Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Und der Kontext hier geht es gerade um Gemeindezucht und den jemanden rauszulassen aus der Gemeinde, um in der Hoffnung, dass er wieder zurückkommt und draußen erkennt, dass er Gott braucht. Und Jesus sagt da, ihr seid voller Heiligen Geist, ihr habt die Schriften und ihr könnt unterscheiden, was jetzt Sünde ist oder nicht. So, und wenn derjenige unbußfertig ist, dann weil ihr in meinem Namen seid, so habt ihr auch die Vollmacht bekommen, denjenigen zu lösen aus der Gemeinschaft. Ja, mehr sagt's nicht. Ja, so. Nächster Vers, Vers 9, Vers 18. Nee. Ach so, habe ich noch vergessen. So sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Ja. Und das ist eben, wie behandle ich denn einen Heiden? Jemand ohne Gott. Ne? Ich komme zu ihm und suche ihm irgendwie das Evangelium zu erzählen. Ne? Ich behandle doch jeden Menschen, der Gott noch nicht kennt, sogar die, die Gott hassen, ne? So mit Respekt und Liebe, oder? Und strecke mich aus und versuche, die wieder zu erreichen. Ich versuche wieder ihren Blick auf das Wesentliche zu richten. Ne? Ich gehe nach, ich bete für sie, ich diene ihnen. Ne? Es ist nicht die Türen zu und fertig, du wirst ja eh alles, hau ab. Sondern es ist ein neues Ausstrecken und man soll ihn behandeln wieder wie jemand, der noch nie von Jesus gehört hat. Weil diese Person noch gar nicht abgefallen ist von Jesus. Ne? Vers 19, oder? Ja. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, und das ist auch so ein Vers, der missbraucht wird oft, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Der Vers wird von modernen christlichen Religionen jetzt genommen, um hab Glauben, bete für Geld und Reichtum und du wirst es kriegen. Weil guck, der Vers sagt es ja. Ne? Da steht drin, was du willst und um was du bittest, ne? Und das wird dir auch gegeben. Ne? In irgendeine Sache. So. Ist natürlich Quatsch, weil wir sind ja hier im Kontext. Es geht immer noch um jemanden rauswerfen. Ne? Jemanden aus der Gemeinschaft eine Zeit lang ausschließen. Vers 20, und das gehört nämlich noch dazu. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen, und das ist, glaube ich, der Schlüsselvers hier, ne, in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also, was Jesus hier sagt, ist ganz klar, natürlich betrifft der Vers darüber, dass man bekommt, wofür man bittet, nur diese Menschen, die halt in seinem Namen sich versammeln, und das bedeutet, die gesinnt sind wie er, die in seinem Charakter beten, die in seiner Demut beten, in seiner Liebe, ne, in seinem Herz dem anderen zu dienen. Ne? Ich meine, ich kann nicht im Fleisch sein und auf ein großes Auto beten und eine große Villa und ein schönes, bequemes Leben, ne, in seinen Namen, weil das ist nicht das, was er mir sagt. Er sagt ja, in seinen Namen, in seinen Willen, dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst und sterbe täglich. Ne? Verlier dein Leben, damit du Leben von mir bekommst. Also da, wo zwei wiedergeborene Menschen sich treffen, um zu beten, ja, in Jesus und auf ihn ausgerichtet, die werden auch genau das beten und um das bitten, was Gott gerade will. Ne? Und ich kenne es ja, bin ich auf Gott ausgestreckt, und mit Menschen zusammen, die auf Gott ausgestreckt sind, dann es geht nur um ihn irgendwie. Man möchte einfach nur ein Segen sein und Früchte. Für was bittet man sonst? Ne? Also da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich. Und er hat ja gesagt, es werden in der letzten Zeit viele Jesus auftreten. Die sind es aber nicht. Also es geht nicht darum, rauszurennen und zu sagen, in Jesu Namen, und dann passiert das, ob das ein Zauberspruch ist. Ne? So ein Jesus Christus ist kein Zauberspruch. Sondern es ist die Gesinnung, die Jesus hatte. So. Und da kommt er jetzt, und das lesen wir noch, zum dritten Teil, was in der Gemeinschaft wichtig ist. Im Umgang miteinander. Demut hat man. Ehrlichkeit, Offenheit. Und jetzt kommt Vergebungsbereitschaft. Und Jesus sagt das hier mit dem Bruder, der sündigt und nicht umdrehen möchte und wie man dann verfahren soll. Ne? Das ist ja ein langer Prozess. So ein immer wieder ausstrecken und hoffen. Ne? So ein, und da steht im Petrus natürlich, ne? Und hat eine Frage. So ein, da trat Petrus zu ihm und sprach, O Herr, wie oft soll ich denn meinen Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Ne? Und damals war es so, die Rabbis hatten gesetzt, dreimal musst du jemanden die gleiche Sünde vergeben. Und dann brauchst du nicht mehr. Das war schon hoch. Ne? Und wenn ich überlege, jemand von euch kommt zu mir und ist irgendwie wütend oder so, ne? So cholerischer Typ, und ich mache irgendwas, was ihm nicht passt, und der knallt mir einer, ne? Dann wäre ich verletzt. Dann müsste ich demjenigen vergeben. Ne? Oder jemand, der immer wieder klaut oder mich belügt oder was weiß ich. Ne? Jemand, der mich halt verletzt. Und demjenigen dann zu vergeben, das ist erstmal nicht so leicht. Ne? Aber hier geht es jetzt um die andere Sorte Schaf, nämlich die vergebungsbereiten Schafe. Die sündigen, aber denen es leid tut und die umdrehen, ne? Und Buße tun, die das eigentlich nicht wollen. Frag meine Frau zum Beispiel sowas wie, dass ich meine Socken überall rumliegen lasse oder meine Kaffeetassen. Ne? Sie sagt mir ständig so, räum deine Tassen, wenn du fertig bist, in Spüler. Ne? Und überall im ganzen Zimmer und überall, kennt ihr ja hier auch, so sind meine Kaffeetassen verteilt. Ne? So. Und das tut mir echt leid. Und ich komme wieder und das nervt sie. Ne? So, und da hat sie mir schon, ich weiß nicht wie oft, vergeben. Ne? So ein Herr, oft, wie oft soll ich vergeben? Und jetzt fängt er an zu nachzudenken. Okay, die Pharisäer sagen, dreimal soll ich vergeben. Also ich bin ja Christ. Na, dann nehmen wir das Doppelte, sind sechsmal, machen wir noch eins drauf. So, ne? Siebenmal. So. Ist bestimmt stolz auf sich. So. Ja, bis siebenmal. Jesus antwortete ihm, ich sag dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Ich glaube, irgendwann hört man auf zu zählen. Was Jesus hier sagt ist, wenn jemand aber Buße tut und trotzdem immer wieder an dir die gleiche Sünde sündigt, und es ihm wirklich leid tut und er wieder umdreht, dann sollst du immer gnädig sein. Warum? Na, ist ja genau das, was bei uns passiert, oder? Wir, für all unsere Schuld, haben wir jemanden, der uns vergibt und die Schuld einfach nicht mehr anrichtet. Ne? Und zu vergeben bedeutet nicht zu vergessen. Ne? Zu vergeben bedeutet, dass man, obwohl man vielleicht Gefühle hat noch, ne, und sich verletzt fühlt oder so, und obwohl man das nicht vergessen kann oder will, ne, dass man trotzdem denjenigen nicht mehr anrechnet. Ne? Und man sagt, okay, ist gegessen. Weiter geht's. Ne? So, da braucht man Gott zu. Jesus sagt dir, vergib immer und immer und immer und immer und immer wieder. Ne? Selbst wenn derjenige dir das in zwei Wochen wieder antut. Ne? So, weil das immer Gnade ist. Unverdient und trotzdem da. Ne? Und Kolosser 3, Vers 13 fand ich gut. Und Jakobus 2, falls er darauf stößt, ich kann es wohl einfach vorlesen. Aber Jakobus 3, Vers 13 steht, ertragt einander, ne, und das heißt ja schon eigentlich alles, ertragt einander und vergebt einander. Und wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben habt, so auch ihr dem anderen. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes, der regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Und lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt, ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern den Herrn lieblich in eurem Herzen. Also, Paulus sagt hier, so wie Jesus euch vergeben hat, so vergebt einander. Da sind wir schuldig. So, ne? Und in Jakobus 2, Vers 13 steht, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber, die triumphiert über das Gericht. Jesus hat es anders gesagt, er hat gesagt, so, wie du behandelt werden willst, so behandle den anderen. Willst du Gnade haben? Ja, dann musst du gnädig sein. So, Gesundheit. Vers 23. Darum gleicht das Reich der Himmel ein König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, da wurde einer vor ihm gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Da muss ich mal ein bisschen nachschlagen, weil mich hat es mal interessiert, okay, wie viel wäre das heute? Das habe ich jetzt nicht rausgefunden, aber ein Talent waren 600 Denare oder Drachmen. Ne? 6.000. Also 6.000 Denare. So. Und ein Denar, das war ein Tageslohn damals für einen Normalsterblichen. So, das bedeutet, dass der Typ hier 60 Millionen Tageslöhne seinem König schuldet. Ne? Und dann habe ich ausgerechnet, naja, okay, sagen wir mal, der Typ lebt 100 Jahre noch. Ne? Übernatürlich, was weiß ich. So, der Tag hat 305, das Jahr hat 365 Tage. Ne? Dann wären das in 100 Jahren, wenn er 100 Jahre noch leben könnte, um jeden Tag zu arbeiten, um seine Schuld abzuzahlen, dann wären, der hätte nur 36.500 Tage zur Verfügung. Ne? So ein, aber der schuldet ja 60 Millionen Tageslöhne. Und selbst wenn er viel verdient und 100 Denare am Tag verdient, ne? Also 100 mal so viel wie ein Normalsterblicher, so, dann würde er trotzdem noch 60.000 Tage brauchen, um das abzuzahlen. Also es ist unmöglich abzuzahlen. Ne? So viel schuldet er diesem König. Weil er aber nicht bezahlen konnte, kein Wunder, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, O Herr, Herr, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm all diese Schuld. Das ist schon gewaltig, ja? Das ist natürlich ein Bild für Gott und wir. Die Schuld, die ich nun mal habe vor meinem Herrn, die kann ich einfach nicht bezahlen. Weil so lange, so viel Zeit habe ich gar nicht, um das bezahlen zu können. Das ist einfach unmöglich. Und Gott kam zu uns und hat gesagt, ich bezahle alles. Ich erlasse dir die Schuld. Gnade, ich vergib dir. Ne? Als aber dieser Knecht hinausging, da fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Also 100 Denare, das sind 100 Tageslöhne, das kriegt man hin. Ne? So, das sind 3,5 Monate, 4 Monate arbeiten und dann hat das abgezahlt. Ne? Ja, ein bisschen mehr brauche ich noch was zu essen. Aber 100 Denare, nichts eigentlich. Denn den ergriff er und er würgte ihn und er sprach, bezahl mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu den Füßen, bat ihn und sprach, oh, bitte hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er wollte nicht, sondern er ging hin, er warf ihn ins Gefängnis und bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Als aber sein Mitknecht sah, was geschehen war, oder wurde er sehr betrübt, kam und berichtete ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Ja. So möchte ich nicht sein. Mir wurde alles erlassen, diese unbrechbare Schuld. Ne? Einfach so. Ich musste nur Jesus annehmen. Ich musste nur sagen, okay, den Bund gehe ich ein. So, du bezahlst für mich. So ein Deal. Ne? So ein, es sind, aber trotzdem sind wir doch oft genauso, oder dass wir die Schuld von unseren Brüdern und Schwestern sehen, ne? Und ihre Schwachheit oder ihre Sünde oder ihre Fehlentscheidung. Manche von uns haben so eine Zeit in ihrem christlichen Leben, ich hoffe, wir nicht, aber manche haben das halt, wo sie sich eine Zeit lang fleischlich leben und oder weltlich wieder. Ne? So, wo man echt denkt, so sind die denn noch mit Jesus? Ne? So, Aber trotzdem hat Jesus ja hier alles schon gesagt, wie wir die Sache betrachten sollen. Ne? Jesus ist immer da und er geht mit, auch bei Fehlentscheidungen über längere Zeit. Ne? Und ich habe viele Christen kennengelernt, deren Zeugnis war, ich habe Jesus kennengelernt, ich habe mich für ihn entschieden, ganz bewusst. Ne? Und es war wunderbar. Und dann habe ich die Person kennengelernt oder ich bin in die Welt gerutscht oder ich habe das und das gemacht und habe mich entfernt von Jesus und hatte mit dem 2 Jahre gar nicht mehr zu tun. Ja. Und dann habe ich Jesus wiederentdeckt. Ja. Und dann gehen die auf einmal ab, ne? Weil sie genau wissen, was in der Welt ist. Ne? Und wir wissen absolut nichts. Deswegen sollen wir auch gnädig sein und barmherzig und mild miteinander, ob uns die Person gefällt oder nicht. Ne? Wir sind diese Mitknechte, denen alles erlassen wurde und wir haben die Wahl, entweder richten wir diese Personen und lassen die bezahlen, so für ihre 100 Nare Schuld. Ja, oder wir haben die Perspektive, dass wir sagen, ja, ich bin auch zu allem fähig. Und wer weiß, wie schwach ich wirklich bin. Momentan hält mich Gott, da kann ich dankbar für sein. Ne? Und gehen lieber gnädig und barmherzig miteinander um. Ich entscheide mich lieber für das Letztere. Ich möchte lieber im Himmel hören, zu viel Gnade als zu viel Gericht. Also, dass ich zu gnädig war, als dass ich zu viel gerichtet habe. Vers 32. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir entlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht jetzt nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und der Zorn und voll Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Und ich glaube, das ist genau so gemeint, wie es hier steht. Das ist Jesus so wichtig, weil das ist nun mal genau das Bild, in das wir verwandelt werden sollen. Und ich meine, klar, wenn man versucht, barmherzig und gnädig zu sein, sich darauf zu konzentrieren, dann kann man natürlich schon irgendwie die Angst haben, ja, aber vielleicht bin ich ja dann zu gnädig und lasse der Sünde zu viel freien Raum. Darum geht es ja aber nicht. Das haben wir schon gesehen, es gibt zwei Unterschiede. Es gibt einmal der Bruder oder Schwester, die immer wieder den gleichen Fehler macht, aber trotzdem nicht will und dagegen kämpft. Und es gibt den anderen, der das genießt und halt im Fleisch sein möchte. Und da können wir schon unterscheiden. Und bei der Person, die einfach nur schwach ist und dumm, ne, aber trotzdem den Herrn sucht und ihm nachfolgt, und wir das wissen, wir sollen Barmherzigkeit üben. Immer. Ansonsten werden wir genauso behandelt, wie wir unsere Brüder und Schwestern behandeln. Schau aufs Kreuz, sagt Jesus hier im Grunde. Guck, was ich für dich getan habe. Und dir wird alles klar werden. Ja. Und ganz ehrlich, ich weiß, wer ich bin, und ich weiß auch, dass ich schwach bin und dass ich in den Sachen hier echt wachsen muss. So Demut, ne? Offenheit, ne? Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit, ne? Nicht richtend, weil ich bin zu allem fähig, das weiß ich. Immer im Inneren, irgendwie. Ich habe irgendwie alle Gedanken, habe ich schon gedacht, die man denken kann, glaube ich, als Mensch. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe es nicht. Aber ich weiß, dass in mir eine Dunkelheit ist, wo ich dankbar bin, dass die mich nicht kontrolliert. Sondern dass in mir ein Licht wohnt, das diese Dunkelheit zurückhält. Lasst uns versuchen, genau das zu geben, was wir empfangen von Gott. Und das ist nicht Gericht und Strafe, sondern einfach nur Liebe und Gnade. Und diese Liebe und Gnade ist sowieso automatisch verbunden mit Heiligkeit. Und mit Ehrfurcht vor Gott. Also, ja, so wie Paulus sagt, so ich bete dafür, dass ihr wächst. Aber ich finde es toll, für was er da gebetet hat für die Gemeinde. Ich bete dafür ganz im Herzen, unter Tränen, dass ihr wächst. Und zwar, damit ihr die Höhe und die Tiefe und die Breite und die Länge der Liebe erfahrt. Wer in der Liebe wächst, der wächst in allem. was Gott ausmacht. So, von daher, ja, lasst uns lieber darauf schauen und es genießen. Wir haben Abendmahl vorbereitet. Wer will, kann es gerne nehmen. Ich auf jeden Fall. Ja. Lass uns beten. Herr, ich danke für deine Gnade und ich meine, du hast so viel vergeben und tust es immer noch. Und ja, und ich merke, dass mein Herz so schnell so anders ist, so richtend oder hart oder. Ah. Und wenn du es mir dann auf einmal zeigst, dann macht es auch für mich Sinn, dann bereue ich es auch. Und es tut mir dann leid, dass ich so hart war im Herzen anderen gegenüber. Aber in den Momenten scheint mir oft das einfach so richtig. So. Aber ich danke, dass, ja, dass du nicht erwartest, wie du denken und sehen und fühlen, sondern ja, dass du uns das Schritt für Schritt zeigst, dass wir immer tiefer sehen können, immer mehr erkennen können, wie du bist und ja, was wahre Liebe ist. Also, was wir eigentlich wirklich bekommen haben von dir. Und ja, ich möchte wachsen. Ja. So, und ich bitte dich, dass du mir auch diese Liebe für verlorene Schafe gibst. So, weil du uns sagst, dass es in deinen Augen kein verlorenes Schaf gibt. Kein Schaf kann so weit rennen, dass es aus deinen Augen verschwindet. So. Und ich danke dir auch, dass du für all die Male, wo du mir hinterhergerannt bist. Ja, ich bin froh, so einen guten Hirten zu haben, der nicht faul ist und an sich denkt. Ich will von dir lernen, ich möchte so werden wie du, Herr. Ja. Amen.